übers Leben. Geschichten über das Leben und von Überlebensstrategien. Geschichtenfolge.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge übers Leben, der Podcast mit Geschichten über das Leben und von Überlebensstrategien hier aus dem Landkreis Ahrweiler. Auch heute dürfen wir in einer Geschichtenfolge eine Gästin begrüßen, die wir gleich vorstellen dürfen. Mit mir am Start in altbewährter Weise ist meine Kollegin Nicole.
Hallo.
Und wir starten, wie gewohnt, mit einer Reorientierung im Raum. Herzliche Einladung, einmal bewusst wahrzunehmen, wo sind wir gerade, wo merken wir unseren Kontakt im Raum am besten. Also stehe ich mit beiden Beinen gut oder mit beiden Füßen. Der Schwabe sagt immer beide Beine, da gibt es keine Füße. Aber stehe ich mit beiden Füßen gut auf dem Boden oder wenn jemand vielleicht gerade sitzt, so wie wir hier auf unserem Gartenmobiliar sitzen, wo nehme ich den Kontakt nach außen am besten wahr? Nicole, wie sieht es da bei dir aus?
Ich hippel noch ein bisschen mit den Füßen hinterher, weil hin und her, weil ich mich so freue. Also nehmen wir den am ehesten gerade an den Füßen wahr.
Und zusätzlich kann ich mich noch an den Farben im Raum orientieren. Ich schaue auf wunderbare rote Karteikarten mir gegenüber, zähle drei Stück und stelle beim Blick durch den Raum fest, dass unsere Gästin auch rot gekleidet ist heute. Und darf daher einladen, dass Nicole verrät, wen wir heute zu Gast haben.
Ja, ich freue mich sehr. Heute ist Inga Fischer-Morkel bei uns zu Gast. 1945 geboren und lebt schon seit längerer Zeit in Bad Neuenahr-Ahrweiler. War 6 Jahre lang stellvertretende Vorsitzende der Telefonseelsorge hier vor Ort, 2 Jahre Vorsitzende und bildet noch immer Menschen aus, die sich ehrenamtlich in der Telefonseelsorge engagieren. Herzlich willkommen, liebe Inga Fischer-Morkel.
Danke für die Einladung.
Wir freuen uns, dass Sie da sind. Und Sie kamen und haben gesagt, können wir den Ablauf des Podcastes umstellen? Ich würde gerne mit meinem Marienstein-Moment anfangen, weil der gut zu meiner Geschichte passt. Und für alle, die uns schon ein bisschen folgen, die wissen, dass wir diese Marienstein-Momente, diese kleinen Momente des Glücks eigentlich immer zum Ende unserer Folge teilen. Aber selbstverständlich kann man mit Glücksmomenten auch einsteigen. Was ist denn dieser Glücksmoment, den Sie gerne mit uns und unseren Zuhörenden teilen wollen?
Ja, mein ganz besonderer Glücksmoment oder Glücksstein, Marienstein, den ich hier im Ahrtal gefunden habe, das liegt oder ist seit 2010 ungefähr. Ich kann es gar nicht genau sagen, wann ich ihn gefunden habe. Aber ich wurde dann gefunden als Mitglied der Telefonseelsorge. Und seit dieser Zeit erlebe ich meine ehrenamtliche Tätigkeit als Telefonseelsorgerin und Mailseelsorgerin, als Stellenleitung, als Ausbildung, alles in allem als glücklich und herausfordernd, dass ich das als meinen ganz besonderen Glücksmoment bezeichnen möchte.
Schön, das ist schön, ja. Wie sind Sie zur Telefonseelsorge gekommen?
Zur Telefonseelsorge, ich habe ein Schild, Telefonseelsorge und eine Telefonnummer. 1976 in einer Straßenbahn in München gesehen. In einer sehr, sehr schweren Situation mit, ich war als Begleitung meines kleinen Sohnes, der herzkrank ist und da in München operiert wurde. Und ich bin von der Klinik immer zu Bekannten gefahren, wo ich übernachtet habe. Und da habe ich zum ersten Mal den Begriff Telefonseelsorge gesehen. Und ich habe gedacht, meine Güte, was mag das wohl sein? Muss man da kirchlich sein? Muss man da beten? Und Ich hätte so dringend jemanden zum Sprechen gebraucht und habe mich aber nicht getraut, da anzurufen. Und damals gab es natürlich auch noch keine Handys und sowas. Und
oder eine Internetseite, auf der man hätte recherchieren können.
Genau.
1976 noch.
Ja,
eine Unmöglichkeit.
Das war alles nicht. Und dann bin ich hier in Ahrweiler auf die Telefonseelsorge gestoßen durch eine Freundin. Die erzählte mir irgendwann, wir hatten uns verabredet und sie kam ein bisschen später und dann sagte ich, wo warst du denn? Ja, ich habe da irgendwas gemacht. War erst streng geheim. Und dann hat sie mir aber dann doch zugeflüstert, ich hatte eine Fortbildung bei der Telefonseelsorge. Und da fiel mir irgendwo mein Erlebnis wieder ein und dann bin ich sehr, sehr neugierig geworden und habe mich beworben und seit dieser Zeit, ich habe erst die Ausbildung gemacht und habe dann eben als Telefonseelsorgerin gearbeitet und später dann die Vorstandsarbeit. Unsere Stelle wird rein ehrenamtlich auch geführt. Wir machen das alles ohne Bezahlung. Und es war eine große Herausforderung. Und diese Herausforderungen liebe ich aus irgendwelchen Gründen. Ich finde es immer total spannend, was ich alles noch so fabrizieren kann und hinkriege. Und ich habe so einen Leitsatz, geht nicht, gibt's nicht. Und danach lebe ich. Und meistens klappt das auch.
Ja. Sie sagten im Vorgespräch kurz, Sie haben jetzt auch nochmal eine neue Herausforderung, sind Sie angegangen, diese Mail-Seelsorgerin, und haben da jetzt auch nochmal eine Weiterbildung gemacht.
Genau, ja. Ich habe dann, das liegt jetzt auch schon wieder 4 Jahre zurück ungefähr, da hatte ich die Möglichkeit, online mit der Bonner Telefonseelsorge zusammen und Düsseldorf die Mailseelsorge zu lernen. Und das ist schon nochmal wieder eine andere Herausforderung. Und als ich dann Vorsitzende war, konnte ich keine Mails noch zusätzlich bearbeiten. Das ging nicht. Aber jetzt habe ich es wieder angefangen und es ist spannend. Und es ist einfach, irgendwo ist nochmal eine andere Tätigkeit als am Telefon. Der Mailkontakt geht dann mindestens ein halbes Jahr oder so, wenn die Rat suchen, das möchten. Ja? Und das ist dann mehr so schon in die Coaching-Richtung. Aber es ist eben irgendwo wirklich immer wieder interessant und herausfordernd. Ja.
Das heißt, das ist ja dann schon eine sehr intensive Form von Begleitung.
Mhm.
Auch ja, wenn Menschen regelmäßig bei der Telefonseelsorge anrufen, wie wird man denn ausgebildet?
Ja, also wir bilden unsere neuen Mitglieder. Wir haben jetzt gerade eine neue Gruppe gestartet, machen sehr viel Eigenbetrachtung. Wir müssen ja ihre eigenen Probleme schon auch kennen. Das ist sehr wichtig bei uns, damit wir nicht in die Gefahr laufen, dann mit den Anrufern über uns zu reden und nicht beim Anrufer zu sein. Das ist also ein wichtiger Punkt. Dann Gesprächsführung. Die Seminare, dann Ressourcenseminar, dann haben wir die psychischen Erkrankungen und verschiedene Ausbildungsbereiche aus der Psychologie. Und die Ausbildung dauert 130 Stunden ungefähr, ja, im Jahr. Und die Ausgebildeten, wenn die fertig sind, die machen dann auch Hospitationen, weil sie natürlich das Zuhören und dann auch selber am Telefon sein und in Begleitung dann mit einem Kollegen oder Kollegin. Und dann gibt es noch eine Abschlusshospitation und danach können die dann alleine auch telefonieren. und werden aber eben auch noch gestützt durch in Supervision einmal im Monat und haben natürlich die Möglichkeit, sich dann auch nochmal irgendwie bei mir zu melden oder irgendwie so. Der Kontakt ist dann ganz, ganz gut gegeben.
Sehr verantwortungsvolles und auch sinnstiftendes Ehrenamt.
Auf jeden Fall, ja.
Können Sie sagen, wie viele Mitarbeiter in der Telefonseelsorge hier vor Ort tätig sind ungefähr?
Also wir haben im Augenblick ungefähr 60, 65 Mitglieder, die alle aktiv sind. Aber nicht alle machen 130 Stunden im Jahr. Also manche haben das stark reduziert, andere machen sehr viele Stunden. Es ist ganz unterschiedlich. Wir sind 24/7 nennen wir uns. Also wir sind rund um die Uhr und jeden Tag der Woche erreichbar. Gott sei Dank, also unsere Stelle ist nicht immer hundertprozentig besetzt, können wir gar nicht leisten. Und wir telefonieren in einem Verbund, sodass also die Gespräche dann eben weitergeleitet werden, sodass eigentlich immer wieder, also in unserer Organisationseinheit, das sind mit verschiedenen Städten, arbeiten wir da zusammen. Und ist auf jeden Fall immer einer da. Was allerdings auch nicht ausreicht. Also die Leute müssen wirklich sehr viel telefonieren, um überhaupt ein Gespräch zu bekommen. Es sind schon etliche Anläufe notwendig.
Jetzt haben Sie gesagt, 1976 sind Sie der Telefonseelsorge ein erstes Mal begegnet, in einem Moment, in dem Sie selber, so habe ich Sie verstanden, belastet waren aufgrund der Unsicherheit um Ihren Sohn. Und Sie hatten nicht den Mut oder nicht die Idee, davon Gebrauch zu machen. Was würden Sie denn dieser jungen Inga Fischer-Morkel heute sagen wollen, wenn Sie sie da sitzen sehen würden und mit Blick auf die Nummer der Telefonseelsorge gerichtet?
Das ist eine gute Frage. Ich habe mir diese Frage sehr oft gestellt und habe auch tatsächlich mit verschiedenen Pfarrern mal darüber gesprochen, weil ich auch damals in einer Situation war, ich war eine junge Frau, junge Mutter von eben diesem kranken Kind und ich habe noch eine 2 Jahre ältere Tochter und mein Sohn, als er operiert wurde, war dann 3,5 Jahre alt und es war eine sehr, sehr kritische Zeit und ich hatte niemanden, mit dem ich sprechen konnte. Das war wirklich ganz, ganz schwierig. Und dann lief ab und zu mal ein Pfarrer rum, aber der hatte nur so eine Tasche. Und ich hatte das Gefühl, der kommt, weil jemand gestorben ist. Ja.
Das ist das, was man klassisch mit Seelsorgern verbindet. Ja,
also. Und ich habe mich einfach nicht getraut. Ich habe mich noch nicht mal damals, das war ganz schlimm, ich habe mich nicht mal getraut zu beten. Weil ich immer nur früher als junger Mensch nur gebetet hat, lieber Gott, mach, dass der Vati schon schläft, damit er nicht hört, wenn ich in mein Zimmer schleiche oder irgend sowas. Und dann fiel der Schuh doch runter. Ja, das war einfach so. Und ich hab mich das nicht getraut. Und das habe ich aber gut aufgearbeitet. Und inzwischen kann ich beten und das hilft mir auch. Es ist wirklich ein Geschenk und es ist ja dann auch so, ich hatte eben dieses Telefonseelsorgeschild, habe ich nur mit Kirche verbunden. Und heute weiß ich natürlich, dass es gar nicht ist. Wir sind bei unserer TS oder Telefonseelsorge in Bad Neuenahr, weil sind wir überkirchlich, da können alle, wir haben Moslems, die uns anrufen, wir fragen nicht nach der Konfession oder so. Wenn die Leute beten wollen, dann beten wir auch mit ihnen. Ja? Aber das ist überhaupt keine Voraussetzung und das wusste ich halt damals nicht. Und das würde ich der Jungen, da würde ich das natürlich sagen, trau dich, alles gut.
Gab es denn irgendwas, was sie durch diese schwere Zeit getragen hat? Hat ihnen irgendwie was geholfen?
Das war schwer. Da hat mir wenig geholfen. Und ich bin in dieser Zeit wirklich so an die Grenzen gekommen. Und im Nachhinein gesehen hat mir das geholfen. Das hat mich zu dem, also das, was ich da gelernt habe, dieses Trennen von wichtig und unwichtig, ja. Also alles, was ich mir so als junge Frau mit Flausen im Kopf alles so gewünscht habe, das war völlig, völlig unwichtig, ja. Und ich musste das halt aushalten. Mein Sohn musste das aushalten, aber ich musste es mit ihm aushalten. Und das war wirklich, wirklich sehr kritisch. Und ich habe mir da schon auch manchmal gedacht, hoffentlich schafft er das oder ist es überhaupt sinnvoll oder so. Ne? Diese ganze Sinngeschichte. Aber dass ich da einen ganz anderen Blick auf das Leben bekommen habe, das erfüllt mich mit Dankbarkeit, ja. Und dass ich das geschafft habe und vieles in meinem Leben dann anschließend auch, das finde ich einfach richtig, richtig gut. Ich habe gerade neulich gesagt, ich sitze jetzt eigentlich hier, normalerweise wird man aus dem Paradies getrieben und ich habe das Gefühl, ich bin jetzt gerade im Paradies gelandet. Das ist wirklich, mein Leben ist einfach richtig schön jetzt.
Ja. Obwohl sie durch so schwere Zeiten gegangen
sind. Genau, aber vielleicht gerade deshalb. Ich kann das erkennen.
Und man würde ja, glaube ich, auch sagen, wie kommt man auf die Idee, sich im Bereich der Telefonseelsorge zu engagieren, wo man ja im ersten Antritt davon ausgeht, dass diejenigen, die anrufen und in Kontakt treten, in Not sind, die aufgeregt sind, aufgelöst sind, verzweifelt sind, nicht mehr wissen, wie geht es vor und zurück. Uns begegnet in diesen Folgen hier ja auch immer wieder, dass wir alle, die wir gerade im Leben stehen, in irgendeiner Form von Betroffenheit und Belastung spüren, weil die gesellschaftliche Entwicklung und die weltpolitische Lage gerade ist, wie sie ist. Und sie kommen und sagen, das ist nahezu paradiesisch, dass ich mich in dem Bereich engagieren darf, wo man ja eher sagen würde, Probleme von Dritten, da ziehe ich mich eher zurück. Das belastet mich mehr, als dass mir das hilft im Leben.
Ja. Ich bin das von Kindheit an gewöhnt. Menschen interessieren mich und ich bin in einem Landarzthaushalt groß geworden. Ja. Und da gab es nur die Gespräche über die Patienten und die Tiere der Patienten. Weil die wurden auch noch mit behandelt, so manchmal. Die kleineren. Und das ist mir so geblieben. Und ich bin total neugierig auf Menschen. Wenn ich in ein anderes Land fahre oder so, da interessieren mich eigentlich mehr die Menschen als die tollen Bauwerke oder sowas. Also die Kunstgeschichte. Auch ich lese wahnsinnig gerne Biografien von Künstlern und verstehe dann. Also ich bemühe mich, um das, die Menschen zu verstehen. Und ich habe auch, ich habe verschiedene Berufe gelernt und habe dann auch die Ausbildung zum psychologischen Berater gemacht an der Heilpraktikerschule, weil ich einfach irgendwo in diesem Bereich mich irgendwo verwirklichen kann. Das liegt mir und das interessiert mich auch. Ja, es geht gar nicht, ich habe gar nicht das Gefühl, dass ich so viel von mir gebe, sondern ich habe das Gefühl, dass ich sehr, sehr viel gewinne. Auch durch die Bewältigung der Herausforderungen, die dieser Beruf dann halt mit sich bringt.
Und das ist ja das, was, glaube ich, in der heutigen Zeit manchmal in Betrachtung von ihrem amtlichen Engagement in so ein bisschen in Schieflage gerät, ne? Dass man das Gefühl hat, man investiert irgendwie Zeit und Energie und nimmt nichts mit, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen. Und ihr eigentlich im Grunde das, was Sie beschreiben, eben sagt, es ist so unheimlich wertvoll, weil es ja meine soziale Batterie auflädt, Dinge zu teilen oder mitfühlen zu dürfen.
Das ist das eine, es lädt meine Batterie auf und ich habe mich manchmal, ich habe wirklich viele verschiedene Krisen in meinem Leben durchlebt und durchstanden und irgendwann habe ich mich gefragt, als ich dann auch mich traute zu beten oder so,
ja.
Dann habe ich mich gefragt, was macht mich, warum werde ich so stark gemacht? Ja, warum schaffe ich das alles? Andere Verbrechen daran und warum schaffe ich das alles? Bedeutet das vielleicht, dass da noch mehr kommt, worauf ich ja überhaupt keine Lust habe? Bin ich deshalb jetzt, das sind so Gedanken, die ich da wirklich hatte, bin ich da auserkoren, dass ich wirklich so viel leisten muss oder so? Und irgendwann habe ich dann den Blick geändert. Ich habe mir gesagt, ich habe jetzt so viel geleistet, jetzt kann ich die Früchte ernten. Und deswegen, jetzt mache ich das. Ja.
Manchmal reicht auch ein Perspektivwechsel aus.
Genau, das mache ich ja mit unseren Anrufern auch dann. Und das ist wirklich gut, wenn man seinen Standpunkt mal wechselt und den Blick verändert. Ja.
Und kann es in der Telefonseelsorge auch passieren, dass Sie häufiger denselben Gesprächspartner oder dieselbe Gesprächspartnerin bekommen? Jetzt bei der Mailseelsorge habe ich verstanden, dass das ein Weg sein kann, den man über eine bestimmte Zeit zusammen beschreitet, im Schriftverkehr sozusagen. Wie stelle ich mir das denn im Bereich der Telefonseelsorge vor?
Also bei der Telefonseelsorge haben wir auch Ratsuchende, die immer wieder anrufen, die auch uns wirklich auch regelmäßig brauchen, um ihren Tag zu strukturieren. Manche können gar nicht aufstehen, bevor sie nicht mit der Telefonseelsorge telefoniert haben. Und das ist aber dann eben nicht, das sind keine Verabredungen, die wir treffen und wir wissen dann halt einfach, ach, wir haben schon miteinander telefoniert. Manchmal gebe ich das zu erkennen oder manchmal eben auch nicht. Manchmal bekomme ich auch eine völlig andere Geschichte erzählt und ich erkenne das trotzdem, dass es der oder die Anruferin ist. Und so, aber das ist ganz unterschiedlich. Nur es ist keine Verabredung. Das ist auch nicht möglich. Ja.
Und auch wenn die Menschen, die in der Telefonseelsorge vor Ort tätig sind, also von hier kommen, ist das immer eine Anonymität, ne? Also
ja, das ist immer eine Anonymität. Und es passiert natürlich, dass jemand den Anrufer oder die Anruferin vielleicht erkennt. Und dann ist es schon sinnvoll auch zu sagen, okay, wir beenden das, wenn das vertraulich sein soll und so.
Okay.
Und aber auch unsere Kollegen und Kolleginnen, die arbeiten ja auch anonym. Also die gehen sich auch nach außen, können das, sagen wir mal, irgendwann freigegeben. Die können sagen, ich arbeite bei der Telefonseelsorge. Aber die können zum Beispiel jetzt nicht sagen, die arbeitet auch bei der TS.
Ja.
Und so in der Öffentlichkeit das so breit zu treten, ist vielleicht nicht so sinnvoll. Das ist anders jetzt hier als Vorsitzende. Da gibt es dann eben auch Zeitungsaufmerksamkeiten und so. Und von daher ist man dann nicht mehr so anonym, ist klar. Aber ich weiß nicht, also die meisten kennen mich eigentlich nicht, denke ich mal.
Als wir uns das erste Mal kennengelernt haben, hat das meine Perspektive auf jeden Fall nochmal geändert auf die Telefonseelsorge, weil mir diese regionale Verortung gar nicht so bewusst war. Und ich fand das toll, dass Sie sich damals vorgestellt haben bei unserem Nachbarschaftstreff.
Genau, ja.
Und Ihre Arbeit praktisch geschildert haben, weil mir auch nicht bewusst war, wie gut die Mitarbeiter der Telefonseelsorge ausgebildet sind.
Ja.
Also auf wie vielen intensiven Schulungen Sie Gesprächsführungen
lernen. Also das ist ja unsere Ausbildung, das möchte ich auch noch anmerken. Das ist auch nicht nur für die Telefonseelsorge. Das sagen unsere Ausgebildeten immer wieder, dass sie auch für ihr persönliches Leben so viel gelernt haben und einfach durch dieses aktive Zuhören, ist so wertvoll, auch im persönlichen Umfeld oder im beruflichen oder so. Und von daher ist das auch für die ganz normalen TSler, auch wenn sie neu anfangen, ein Riesengewinn, da mitzumachen.
Ja.
Ne? Ja.
Wenn Sie diesem großen Kapitel Telefonseelsorge von 1976 bis heute, wenn Sie dem in Ihrem Leben eine Überschrift geben dürften, so als ein Kapitel im Buch Ihres Lebens, was würden Sie sagen, was hat Ihnen die Telefonseelsorge, was macht das aus in Ihrem Leben?
Die Telefonseelsorge ist einer meiner olympischen Ringe. Also ich habe, ich bin jetzt 79, werde dieses Jahr 80 und beim Rückblick auf mein Leben habe ich festgestellt, da kommt mir immer wieder dieses Bild der olympischen Ringe in den Sinn und alles ist irgendwo in sich geschlossen, aber geht in das andere über. Und dieses Bild finde ich einfach so zutreffend für mein Leben und die Telefonseelsorge, die hat schon einen eigenen Ring auch. Ja.
Schön. Und auch wenn Sie schon mit einem Marienstein-Moment begonnen haben, haben Sie vielleicht noch einen aktuellen Marienstein-Moment?
Einen aktuellen
Marienstein. In dieser Woche.
Ja.
Was, worauf Sie sich besonders freuen?
Das ist so vieles, worauf ich mich freue. Ich habe mich zum Beispiel total gefreut, heute hierher zu kommen.
Schön.
Vielleicht ist das mein Marienstein. Ich bin sogar auf der Suche nach dem Marienstein dann bei einem Juwelier gelandet, weil ich meiner Freundin einen schenken wollte. Ich habe das zum ersten Mal jetzt im Rahmen dieses Podcastes überhaupt davon gehört. Und ja, leider habe ich noch keinen gefunden. Jetzt muss ich doch an die A gehen, wahrscheinlich. Ja.
Genau, machen Sie sich auf die Suche dann.
Genau.
Anke. Hast du einen Marienstein-Moment?
Ich würde, glaube ich, das ehrenamtliche Engagement aufgreifen wollen, was uns jetzt begleitet hat über die Folge heute. Und ich selber darf ja für den Malteser Hilfsdienst auch im Ehrenamt engagiert sein. Und es gibt so viele Bereiche, in denen man sich engagieren kann, ganz unabhängig von Telefonseelsorge, sozialem Ehrenamt, Katastrophenschutz, Fußballverein, Frauenchor. Also die Möglichkeiten, sich zu engagieren, sind so unfassbar vielfältig. Und das ist so ein Marienstein, den ich gerne teilen würde oder für den ich gerne anregen würde. Man kriegt viel mehr wieder, als man investiert, wenn man sich einbringt für sein Umfeld, für die Nachbarschaft, für den Ort oder die Stadt, in dem man lebt. Und das ist so wichtig in diesen unruhigen Zeiten. Von daher bin ich ganz glücklich, dass ich den Weg für mich schon gehe und kann nur einladen, das auszuprobieren.
Ich schließe mich da gerne an. Wir hatten am Wochenende den Erste-Hilfe-Kurs mit unseren neuen Ehrenamtlern. Und obwohl das Thema ja erstmal auch schwer ist und gerade wenn es um Unfälle geht, manchmal auch nur sehr negativ besetzt sein kann, war es schön zu sehen, wie diese Gemeinschaft an Ehrenamtlern zusammenwächst und wie auch dieser Kurs so viel Leichtigkeit haben konnte und Momente für einfach ganz viele humorvolle Momente auch gezaubert hat. Und das sehe ich, dass also alleine die Bereitschaft, sich für andere Menschen einzusetzen, irgendwie zusammenschweißt und ja, ganz viele gute kleine Momente entstehen lässt. Von daher einmal eine Lanze für das Ehrenamt.
Genau.
Liebe Frau Fischer-Morgel, es war toll, dass Sie da waren. Ganz herzlichen Dank, dass Sie heute zu Besuch waren, aber auch vor allem für Ihren Einsatz für so viele andere Menschen, die Momente erleben, wie Sie den Moment damals 1976 erlebt haben und wo Sie einfach da sind für diese Menschen. Vielen, vielen Dank.
Ich bedanke mich auch und Wir sind immer offen bei der Telefonseelsorge. Rufen Sie an oder machen Sie mit. Vielen Dank.
Wir gehen mit der halbbewährten Reorientierung nach draußen. Liebe Frau Fischer-Morke, jetzt der Podcast kommt zu Ende, wenn Sie einmal sich im Raum umschauen. Sie haben eine andere Perspektive als ich. Sehen Sie noch mehr rote Dinge? Ich komme auf 4. Sind Sie ähnlich mit der Zahl?
Ich sehe noch mehr.
Na. Also herzliche Einladung, sich im Raum zu orientieren, nochmal zu checken. Wie stehe ich gerade im Leben, in dem Raum, in dem ich bin oder im Garten oder an der Bushaltestelle oder wo auch immer wir uns beim Zuhören gerade befinden. Die herzliche Einladung, dreimal tief durchzuatmen. Wer neu hinzugekommen ist und sich gerade fragt, was ist das denn mit diesem Marienstein-Moment und was hat das mit dem Juwelier zu tun und der A, an der Stelle die Erinnerung in unserer ersten Folge verraten Nicole und ich, was es mit dem Marienstein auf sich hat. Und wie immer gilt, wer uns gerne eine Rückmeldung geben möchte zum Podcast, wir freuen uns über eine Info oder einen Kontakt über fluthilfe.wanderausstellung@malteser.org. Und damit würden wir sagen, eine gute Woche und bis bald.
Tschüss.